Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Trumps letzte Hoffnung. Kuba. Der amtierende US-Präsident benötigt dringend einen vorzeigbaren Erfolg für die Zwischenwahlen im November dieses Jahres. Da bleibt nur der Überfall auf einen schwachen Staat. Ein Standpunkt von Hermann Plopper. Donald Trump hat sich bei den Iranern eine blutige Nase geholt. Selbst wenn der US-Präsident jetzt noch einmal eskaliert und zum großen Schlag gegen das Reich der Perser ausholt, gewinnen kann er nicht mehr. Denn die Lage ist zu verwickelt und es zeigt sich gnadenlos, was auch kluge Denker im Dunstkreis der US-Eliten immer wieder feststellen. Die USA können zwar noch immer Kriege gewinnen, aber den Frieden haben sie in den letzten 4 Jahrzehnten immer wieder verloren. Die USA können nur noch missliebige Strukturen zerstören, aber anders als nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie nicht mehr in der Lage, das alte System durch neue Strukturen zu überschreiben. Den Irak des Saddam Hussein konnten sie in wenigen Tagen überrollen und die irakischen Soldaten lebend im Wüstensand begraben. Das Nachkriegselend indes bekamen sie nie in den Griff, denn sie ersetzten die sunnitischen Eliten durch schiitische Eliten, deren Kompass zum Ayatollah Khomeini in Teheran ausgerichtet war. In Afghanistan setzten die Amerikaner auf die Steinzeit-Islamisten von der Taliban. Die machten dann, was sie für richtig hielten und verjagten zum Schluss noch die GIs mit Schmach und Schande. Der Iran dürfte für die Zerstörer aus Washington noch viel schwerer zu bändigen sein. Und die Situation ist eh schon so verwickelt, dass Trump damit keine gute Laune für die Zwischenwahlen im November dieses Jahres herstellen kann. Dann nämlich müssen sich alle Mitglieder des Unterhauses des Washingtoner Kongresses der Wiederwahl stellen und eine ganze Reihe der Senatoren aus dem Oberhaus ebenfalls. Und Trump hat bereits mit Hilfe der politischen Epstein-Maschine einige seiner Widersacher aus dem Weg geräumt, denn wer wiedergewählt werden will von der Bevölkerung, der muss sich erst einmal in seiner Partei als Kandidat aufstellen lassen. Und es traf da rein zufällig den Republikaner Thomas Massie, der störrisch darauf bestand, trotz Irankrieg die peinlichen Epstein-Akten weiter in aller Öffentlichkeit aufarbeiten zu lassen. Trumps Freunde von der Israel-Lobby-Organisation APAC sorgten mit mehr oder weniger sanftem Druck dafür, dass das Stimmvolk der Republikaner den Saubermann Massie als Kandidaten für das Repräsentantenhaus im November abwählte. Dann traf es noch rein zufällig den Senator Bill Cassidy aus Louisiana, der sich für eine Amtsenthebung von Donald Trump ausgesprochen hatte. Die Epstein-Maschine hat auch Cassidy politisch zur Strecke gebracht. Nachdem jetzt Trumps Gegner in der republikanischen Partei auf stumm geschaltet und eingeschüchtert sind, muss allerdings immer noch der Ordinary American, also der einfache Mann, die einfache Frau von der Straße, Trumps Epstein-Maschine ihre Zustimmung am wie immer unbestechlichen Wahlautomaten erteilen. Während früher US-Präsidenten mit militärischen Überfällen auf wehrlose Nationen das Wahlvolk hinter sich vereinen konnten, klappt das bei Trump bislang nicht. Die US-Amerikaner reagierten eher genervt auf Trumps militärische Eskapaden. Trump hat so schlechte Zustimmungswerte wie kein anderer US-Präsident jemals zuvor. Mit Innenpolitik und Finanzen kann Trump jedenfalls nicht punkten. 40 Billionen Dollar Staatsschulden, wachsende Zeltstädte für Obdachlose, Lebensmittelmarken für bedürftige Familien, von Trumps paramilitärischen Terrortruppen gestifteter sozialer Unfrieden, schmutziger Insiderhandel der Trump-Dynastie, das Maß ist voll. Im Inland kann Trump nichts mehr reißen, doch es gibt noch einen letzten Trumpf für Trump. Wie wäre es, mal wieder ein schwaches Land zu überfallen und das dann als große Heldentat zu verkaufen? Bleibt als letzte Option also die Donroe-Doktrin. Kreative Köpfe in Washington sprechen in diesem Zusammenhang bereits von der sogenannten Donroe-Doktrin. Es handelt sich bei Donroe um eine satirische Verschmelzung von Donald Trump und dem früheren US-Präsidenten James Monroe. Letzterer James Monroe hatte im Jahr 1823 die nach ihm benannte Monroe-Doktrin ausgerufen. Es ging dem 5. Präsidenten der USA darum, dass er verhindern wollte, dass die europäischen Großmächte ihre gerade eingebüßten Kolonien in Lateinamerika wieder zurückerobern konnten. Die Parole Amerika den Amerikanern war somit zunächst eine freiheitliche Losung gegen die reaktionären Monarchien des restaurierten Europas. Später wurden die Vereinigten Staaten von Amerika jedoch immer mächtiger und im Rahmen der sogenannten Kanonenbootrepublik wurde aus der Monroe-Doktrin ein aggressiver Schlachtruf, sich die südamerikanischen Staaten als eigenen Vorgarten einzuverleiben. Und es ist nicht so weit hergeholt, wenn jetzt Donald Trump Machthunger gegen Südamerika unterstellt wird. Es gibt unzählige Spinnennetze der US-Macht, die sich über den südamerikanischen Subkontinent ausbreiten. Wir können diese Spinnennetze hier nicht alle ausbreiten. Aber ein Fangnetz wollen wir uns im Folgenden etwas genauer anschauen. Da ist zum Beispiel die Honduras Connection. Honduras ist ein kleiner Staat in Zentralamerika. Dort herrscht seit jeher große Armut und eine extreme Unausgewogenheit der Vermögensverteilung. Schuld daran sind extrem kriminelle Syndikate, die den Lauf der Politik seit jeher bestimmen. Der bedeutendste Dickfisch in Honduras ist unzweifelhaft die Hernández-Sippe. Juan Antonio Hernández ist ein hochdekorierter Drogenbaron. Seine Bewunderer wissen zu würdigen, dass er in den letzten Jahren 2004 bis 2018 eine hocheffiziente Kokain-Superhighway von Honduras in die USA angelegt hat. Über diese Autobahn sind dank Tonys Organisationstalent geschätzte 185 Tonnen Kokain in die Nasen US-amerikanischer Endverbraucher gelangt. Als Tony Hernández dann doch im Jahre 2018 von US-Drogenfahndern eingesammelt wurde, konfiszierten die Fahnder auch gleich 138,5 Millionen Dollar, die Tony sich verdient hatte. Die Staatsanwaltschaft legte dem Hernández zur Last, dass er Auftragsmorde angeordnet hatte, dass er Waffen und Munition der hondurianischen Armee an die Drogenkartelle weitergereicht hatte, dass er schließlich auch mit dem Sinaloa-Kartell in Mexiko kooperiert habe. Antonio Hernández wurde 2021 zu lebenslanger Haft in den USA verurteilt. Unter den insgesamt 15 ehrenwerten Brüdern von Antonio befindet sich Juan Orlando Hernández. Auch Orlando hat im großen Stil mit Drogen gedealt. Das hinderte ihn nicht daran, im Jahr 2014 zum Präsidenten von Honduras gewählt zu werden. Seinen Regierungsstil pflegt man als autoritär zu bezeichnen. Nun dürfen Präsidenten in Honduras per Gesetz eigentlich nur für 4 Jahre regieren. Eine zweite Wahlperiode gibt es für sie nicht. Das hinderte Orlando Hernández nicht daran, sich gegen vehemente Proteste im Jahr 2017 für eine zweite Amtsperiode wählen zu lassen. Als die Wahlmaschine für Orlando 43% anzeigte und für seinen Rivalen Salvador Nasralla 41,5%, verlor sich der weitere Wahlgang im Nebel der Unregelmäßigkeiten. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Bei den Protestdemonstrationen starben 20 Honduraner im Kugelhagel der Polizei. Als Orlando im Jahr 2022 endlich nicht mehr Präsident war und seine Immunität einbüßte, wurde er verhaftet und in die USA ausgeliefert. Dort wurde Orlando im Jahr 2024 zu 45 Jahren Haft und 8 Millionen Dollar Strafe verurteilt, denn Orlando hatte kaum weniger mit Drogen gedealt als sein Bruder Tony Hernández. Doch Orlando musste nicht lange sitzen. Denn bereits im November 2025 begnadigte ihn der neue Präsident der USA, Donald Trump. Voll Mitleid mit seinem Freund Orlando jammerte Trump, dieser sei sehr hart und ungerecht behandelt worden. Und Trump weiter auf Truth Social, Zitat, Sie, die Richter, sagten im Grunde, er sei ein Drogendealer, weil er der Präsident des Landes war, Zitat Ende. Das ist im Angesicht des angerichteten Leids durch die Hernández-Brüder schon recht befremdlich, um das Mindeste zu sagen. Doch die Hernández-Dynastie war ein wichtiger Eckpfeiler der neuen Weltarchitektur, die sich die Clique um Donald Trump ersonnen hatte. Trump beabsichtigt, Staaten und ihre Institutionen des Gemeinwohls zu zerschlagen und durch eine komplett privatisierte Weltordnung zu ersetzen. Und wenn man die öffentlichen Institutionen nicht schnell genug abschaffen kann, dann muss man eben von unten her die Welt mit einem Netz von Privatstädten und Sonderwirtschaftszonen überziehen. In Honduras entstand auf diese Weise unter dem Schutz der Drogensyndikate die erste Privatstadt mit dem Namen Prospera auf der Trauminsel Roatán. Die Privatstadt Prospera ist eine Enklave auf dem Territorium von Honduras. Nicht nur, dass die rechtmäßigen Bewohner der Insel Roatán vertrieben wurden, innerhalb der Mauern von Prospera gelten eigene Gesetze. Als Währung dient die Kryptowährung Bitcoin, alles ist privatwirtschaftlich organisiert. Statt einer Verfassung gelten hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Betreibergesellschaft von Prospera. Es gibt keinen gewählten Bürgermeister, sondern nur einen CEO und statt eines Staatskämmerers nur einen Geschäftsführer. Wem die AGBs von Prospera nicht passen, kann nichts demokratisch verändern, sondern nur seinen Anteil verkaufen und sich in einer anderen Privatstadt einkaufen. Als diese Pläne im Jahr 2011 vom hondurianischen Parlament angenommen wurden, stellte sich das oberste Gericht des Landes quer. Diese Konstruktion sei verfassungswidrig. Die tapfere Verfassungsrichterin Rosalinda Cruz wurde vom damaligen Präsidenten sowie dem Parlamentspräsidenten Orlando Hernández massiv unter Druck gesetzt. Als Frau Cruz sich weigerte einzulenken, wurde sie kurzerhand ihres Amtes enthoben. Prospera, die Privatstadt für die Schönen und Reichen, wurde gebaut. Dann folgte im Jahre 2022 auf Orlando Hernández als neue Präsidentin von Honduras Xiomara Castro, die das Verbot von Privatstädten durchsetzen wollte. Doch nach 4 Jahren war Castros Amtszeit zu Ende. Unter wieder einmal dubiosen Umständen wurde der Trump- und Hernández-Vertraute Nasri Asfura zum neuen Präsidenten von Honduras gekürt. Asfura hat sofort den engen Kontakt mit Trump und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu gesucht und gefunden. Damit sind wir wieder bei der Epstein-Maschine. Denn das Projekt der Privatstädte wird jetzt bereits weltweit an 20 verschiedenen Orten ausprobiert. In Asien, in Afrika und in Lateinamerika. Und Israel, die USA und die arabischen Scheichtümer planen, den Gazastreifen von Palästinensern zu entvölkern und auf dem Gaza-Territorium eine vollkommen privatisierte Sonderwirtschaftszone einzurichten. Also kommen jetzt bereits nach den Privatstädten ganze Regionen, die komplett privat betrieben werden sollen. Ich berichtete bereits an dieser Stelle ausführlich über diese skandalösen Machenschaften. Der Iran hat diese Pläne durch seine clevere Kriegsführung für den Nahen Osten zunächst vereitelt. Wie die Iraner das fertiggebracht haben, ist ebenfalls einem früheren Artikel von mir an dieser Stelle zu entnehmen. Doch in Lateinamerika stehen die Chancen einer Verwirklichung einer vollkommen privatisierten und faschisierten Weltordnung ungleich günstiger. The Shield of the Americas. Keine Ahnung, ob Trump in seinen feuchten Jugendjahren zu viele Ritterromane konsumiert hat. Jedenfalls hat Donald Trump am 7. März dieses Jahres in einem Örtchen in Florida ein Bündnis trumpistisch orientierter lateinamerikanischer Staaten gegründet, das den märchenhaften Namen »Das Schild der beiden Amerikas« trägt und das als Logo eben ein solches Ritterschild vorzuweisen hat. 10 lateinamerikanische Staaten sind hier zusammengefasst, die Informationen austauschen wollen und gegen das Krebsgeschwür des Sozialismus in gemeinsamen Operationen vorgehen wollen. Unter den Gründern finden wir den argentinischen Präsidenten Javier Milei, den Präsidenten von Ecuador Daniel Noboa oder auch den trendigen Präsidenten von El Salvador Nayib Bukele. Bukele nimmt für sich in Anspruch, die Gewaltkriminalität in seinem Land gegen Null gebracht zu haben. Geschafft hat er das mit der Errichtung eines gigantischen Gulag-Systems von Zuchthäusern. Und obwohl hier ein beträchtlicher Teil der salvadorianischen Bevölkerung interniert ist, finden hier auch noch aus den USA von der Trump-Miliz ICE ausgeflogene US-Zuwanderer Platz. In diesem Zusammenhang interessant, die US-Sondergesandte für den Schild beider Amerikas ist keine geringere als Kristi Noem, die zuvor als Trumps Heimatschutzministerin ihr Unwesen zu treiben wusste. Als Heimatschutzministerin posierte Noem vor einem Massenknast in El Salvador, in dem sich geschorene, tätowierte US-Einwanderer eingepfercht hinter Gittern wie wilde Tiere anfanden. Als Heimatschutzministerin, die ihre kosmetische Zahnoperation im Fernsehen übertragen ließ, hatte Noem den Bogen weit überspannt. Als Gouvernante für gehorsame südamerikanische Despoten wird sie es schwer haben, weiterhin durch exzentrisches Auftreten unangenehm aufzufallen. El Salvadors Präsident Bukele versuchte, die Kryptowährung Bitcoin einzuführen. Bukele nutzte die Corona-Kampagne, um sein Land unbemerkt privatisiert umzukrempeln. Dabei berät ihn eine Gruppe von Drahtziehern aus Venezuela. Diese Gegner der bolivarischen Revolution versuchten, von El Salvador aus Einfluss auf ihr Heimatland auszuüben. Diese venezolanische Schattenregierung steht über den rechtmäßigen Ministern von El Salvador. Unter dem Schild der beiden Amerikas steht auch der neue Präsident von Chile, José Antonio Kast, der ebenfalls in diesem Jahr in Chile an die Macht gelangt ist. Kast ist der Sohn eines deutschen Wehrmachtoffiziers, der als überzeugter Nazi nach Chile ausgewandert war. Präsident José Antonio Kast bekennt sich offen zum Regime des früheren Diktators Augusto Pinochet. In diesem Umfeld dürfte es eine leichte Übung für Trump sein, die sozialistische Insel Kuba zu überfallen und sie dem eigenen Machtbereich einzugliedern. Schon fabuliert die US-Presse von gefährlichen Drohnen der Kubaner, mit denen sie die USA angreifen könnten. Man entblödet sich auch nicht, gegen den jetzt 94-jährigen Bruder von Fidel Castro, Raúl Castro, schon mal einen Strafbefehl auszustellen. Nachdem Venezuela bereits in die Hände der Trump-Clique gefallen ist, wurde auch die Ölversorgung Kubas durch Venezuela sofort eingestellt und die kubanischen Berater aus dem Land vertrieben. Kuba leidet jetzt unter Stromausfall und stürzt im Raketentempo in die nackte Armut. Schon seit Jahren an sanktionsbedingte Knappheit gewohnt, ist gar nicht vorstellbar, wie diese Inselrepublik, die jetzt 60 Jahre der feindlichen Übernahme widerstehen konnte, diese Einkreisung durch korrupte Satellitenstaaten der trumpistischen USA überleben sollte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich Trump jetzt an diesem Strohhalm einer feigen Überrumpelung eines bereits am Boden liegenden Staates klammern müssen.
Anmerkung der Redaktion. Alle Links zum Beitrag finden Sie im Schriftartikel.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.